Es muss jetzt nur kurz runterladen. Könnt ihr euch an Victoria erinnern? Wow, bin ich jetzt beeindruckt. Ich möchte mit Victoria heute wieder anfangen. Also bald seht ihr dann wieder Victoria. Überlegt euch, wie das damals auch war. Wir haben das für unser Erntedankgottesdienst, einer der Beispiele, verwendet, da im Oktober. Kannst du dich wirklich da? Super. Ich bin immer wieder erstaunt, wie die Beispiele so hängen bleiben. Und ich hoffe, dass das auch eine richtige Ermutigung ist. Die Führung der Gemeinde, biblische Ältestenschaft, 1. Timotheus 3, 1-6 ist eine der Stellen. Aber überlegen wir uns, die Victoria, die Geschichte, wenn ihr euch daran erinnert, sie hatte eben 26 Kilogramm zu viel Schafpelz. Sie hat dringend einen Haarschnitt nötig gehabt. Und sie war draußen im Freien. Irgendwann, irgendwo ist der Hirte oder wer auch immer für Victoria, und damals waren es auch andere zusammen am Anfang, zuständig, hat die einfach verwaist gelassen, ignoriert. Und die war dann in Wildnis draußen und hatte keinen Pfleger. Und Schafe wie diese, es gibt keinen Weg, dass sie ihr eigenes Fell abscheren können. Die sind so eigentlich gebaut. Geschichte werde ich jetzt nicht angucken, warum das so ist, aber das ist einfach so. So, sie war hilflos dort ausgeliefert. Da wurde eine Hilfsaktion begonnen. Die Victoria musste man als erstes finden. Wo ist dieser Schaf? Man hat sie gesehen, aber dann bleibt sie nicht dort einfach stehen wochenlang. Sie hat sich da im Wildnis natürlich frei bewegt. Die haben dann mit einer großen Mannschaft die Victoria auch gefunden und dann mit hineingebracht. Eine Stunde lang haben sie daran gearbeitet, die Victoria zu scheren. Also das ganze Zeug, das ganze Pelz, Fell, Wolle, was auch immer man das nennen will, abzurasieren. Weil in diesem eigentlich Naturprodukt von Victoria drin, in ihr Haarschnitt drin, waren andere Lebewesen als erstes. Da war auch viel Kot und Schmutz und sogar Äste und Zweige waren da drin, eben verzwickt. Und es ging Victoria wirklich, wirklich schlecht. Tatsache ist, wenn sie keine Hilfe bekommen hätte, wäre sie dann allmählich irgendwann an diesem Fell, an diesem Pelz gestorben. Sie hätte es dann nicht mehr aushalten können. Danach aber schaut sie jetzt so aus und natürlich wurde sie auch gepflegt. Sie hat diese ganze dicke und eigentlich belastende Wollpelz weggenommen worden. Sie hat das dann, hat ein neues Leben anfangen können. Und jetzt die Frage ist, was hat das mit uns heute zu tun? Warum erwähne ich das heute wieder in unserer Predigt? Wir haben heute mit einer Aufgabe zu tun, mit einer Verantwortung. Wir Menschen wollen uns selbst nicht als Schafe betrachten. Wir wollen uns selbst als was ganz anderes betrachten. Zum Beispiel wir Männer und manche Frauen auch, je nachdem, wollen sich als Löwe betrachten. Also ich bin ein Löwe. Oder ich bin ein starker Bär. Und das ist auch okay. Ein Bär ist nichts Schlimmes. Löwe auch nicht. Aber welches Bild verwendet das Wort Gottes für uns Menschen? Sind wir bereit, das anzunehmen? Jesaja 53 sagt, wir alle wie Schafe irren uns. Wir gehen auf unseren eigenen Weg. Jesus hat sich selbst nicht genannt, ich bin der große Löwenzähmer. Das hat er nicht gesagt. Es gab damals in Rom viele Löwen. Die Löwen und Tiger, und die wurden sogar in den Gladiatorenkämpfe eingesetzt. Menschen kannten Löwen. Jesus ist der Löwe vom Volksstamm Juda, ja, aber als er sagte, wer bin ich? Ich bin das Licht der Welt, ich bin eben die Tür, ich bin eben die Auferstehung und das Leben, dann sagte er nicht, und ich bin der Löwenzähmer, der Löwentrainierer, ich bin der Löwenüberwinder, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und ein Hirte führt was für Tiere an? Meistens Schafe. Das ist das Bild. Er hat sich selbst auch als ein Lamm dargestellt. Und er ist ein Lamm, der vorangeht. Er hat sich als Lamm sozusagen schlachten lassen für uns. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Leben haben können. Der Grund, warum ich das erwähne heute, ist oft, wenn wir das falsche Bild haben von uns selbst. Die Welt sagt, du musst ein starkes Ich-Bild haben. Wer bist du? Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Tiger. Ich bin ein, was weiß ich. Ich schaffe alles. Ich bin so stark. Und dann kommt man an die Grenzen heran, oder? Wo man merkt, naja, es gibt andere Löwen in dieser Welt, die größer sind. Es gibt andere Tiere dieser Welt, die überhaupt keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Ich bin nicht so stark, wie ich mir das gedacht habe. Die Bibel sagt uns viel mehr, fang mit den richtigen Selbstperspektive an und dann lass zu, dass ich dich als guter Hirte, Jesus Christus, dass ich dich führe und leite und verändere. Und ich habe einen Plan für dein Leben, das ich auch wirklich vollziehen möchte. Einer dieser Unterstützungen, die der Herr uns gegeben hat, als unser guter Hirte, sind Unterhirten. Er hat Menschen eine Hirtenaufgabe gegeben, aber die sind nicht der gute Hirte. Der Älteste ist nicht der gute Hirte. Er folgt auch den guten Hirten. Nicht er wäre der gute Hirte oder die Ältesten dieser Gruppe. Biblische Ältestenschaft leitet die Gemeinde zur biblischen Jüngerschaft. Okay? Und zur Hingabe im Werk des Dienstes des Herrn. Eine Gemeinde ist eine Versammlung von gläubigen Menschen. Eigentlich ist die Versammlung dafür gedacht, für Menschen, die den Namen des Herrn schon anrufen, schon kennen, schon lieben und gemeinsam sich treffen, um gestärkt zu werden, einander in der Liebe und die gute Werke anzuspornen und einander zu helfen. Und auch die biblische Unterstützung, die Gott eigentlich wollte, die Gott geplant hat und vorgesehen hat, das in Anspruch zu nehmen. Was aber ist ein biblischer Ältester oder ein Pastor oder ein Überseher? Wir wollen dieses Thema heute anschauen. Die haben eine wichtige Aufgabe. Ich bin einer von vielen. Ihr kennt sicherlich auch andere Ältesten. Wir in unserer Gemeinde haben derzeit nur einen Ältesten. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn der Herr uns auch dann mehrere andere Ältesten zur Verfügung stellt. Und das wollen wir auch heute kurz anschneiden. Wann und wie passiert das? Wie kann eine Gemeinde wissen, okay, jetzt geht's weiter mit mehreren? Und muss es mehrere geben oder ist eins biblisch zulässig? Sollen wir Gemeinde zusperren, weil es nur einen Ältesten gibt? Oder sind wir auch hier im biblischen eben Rahmen, wo wir den Herrn treu folgen? Und ich hoffe, ihr versteht es, dass auch hier wir sind in einem biblischen Rahmen. Wir sind nicht außerhalb vom Wort Gottes, wenn wir nur einen Ältesten haben. So lasst uns dieses Thema anschauen mit dieser Gedanke im Hintergrund. Der Herr Jesus will, dass auch ich ihn als guter Hirte folge. Und er hat mir auch zur Seite, also gewisse Unterhirten gestellt. Und die sind dafür da, um mich als Kind Gottes, als Schäfchen zu unterstützen und zu helfen und voranzubringen. Nicht über mich zu herrschen, okay? Nicht über die Geschwister zu herrschen, sondern als Vorbild und als Lehrer und als jemanden, der auch wie ein Hirte manchmal Korrektur hineinbringt, manchmal Ermutigung hineinbringt, manchmal einfach Geduld zeigt und tut einfach, schaut, wie der Herr jetzt weiter wirkt. Kein Pastor, kein Ältester ist allwissend. Also ich kann euch auch nicht sagen, was gerade 2023 in Juli passieren wird. Wo sowohl auf die internationale Ebene und politische Ebene kann ich nichts sagen, so als auch auf der private, persönliche Ebene kann ich nichts sagen. Ich hätte euch letztes Jahr nicht sagen können, meine Mutter wird im November sterben. Ich habe gewusst, es ist möglich. Ich habe nicht gewusst, dass es passieren wird. Viele andere Dinge passieren. Wir können das nicht im Vorhinein sehen. Aber wir wissen, wer das alles kennt und wen wir folgen. So, der Pastor hat die Aufgabe, die Geschwister in diese biblische Jüngerschaft, Nachfolge von Jesus, ein Jünger folgt seinen Herrn nach und Hingabe, wie wir heute gesungen haben, wo wir am Ende nicht einfach sagen, alles ich, nichts du Herr, sondern alles du, gar nichts ich. Das Leben dreht sich nicht um mich, es dreht sich um mein Herrn Jesus Christus. So, steigen wir jetzt ein und wir werden heute ein paar Dinge betrachten. Erstens, biblische Begriffe für Älteste. Du hörst sicherlich verschiedene Stellen. Wir wollen Epheser 4 als erstes anschauen. Epheser Kapitel 4. Wir kommen auf zu 1. Timotheus 3 später zurück. Aber in Epheser 4 finden wir jetzt nicht alle Begriffe, da schauen wir das ein bisschen später an, aber einer dieser Begriffe sehen wir schon. Wichtig hier ist ab Vers, wir fangen mit Vers 11 an. Es spricht in dem Zusammenhang über Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der kam hinunter auf diese Erde, auf diese niedrige Zeit, auf diese Erdboden. Es dreht sich nicht hier um, dass er in den Hölle irgendwas da runtergegangen ist, sondern Jesus ist auf Erden gekommen. Und dann, wie wir auch gelesen haben heute, Johannes 16, er ist dann wieder zum Vater gegangen. Das ist Vers 10, er ist hinabgestiegen, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllt. Das ist nur Menschwerdung und dann wieder zurück zum Himmel. Nicht wie manche behaupten, er geht in der Hölle und dann geht er wieder zur Erde oder was auch immer. So, Jesus ist Mensch geworden, er ist wieder jetzt zum Vater gegangen, er sitzt zum Rechten des Vaters, Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, zu ihm hin. Wer ist der ihm hier? Pronomen soll immer mit der Hauptwort verbunden sein. Wohin? Zu ihm, zu Jesus, zu Christus hin, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Du siehst hier in Vers 11, dass der Herr Jesus, als er dann zum Vater gegangen ist, zu Pfingsten hat er den Geist Gottes gesandt, er hat auch seine Gemeinde gewisse Gaben gegeben. Apostel und Propheten, das waren auch damals aktive Gaben in der Gemeinde, das Wort Gottes war noch nicht vollständig abgeschlossen. Es gab gewisse Fragen, wo es noch kein 1. Korintherbrief gab oder wo es kein eben Offenbarung gab, Buch Offenbarung, wo man die Geschwister Fragen hatten und der Herr hat auch gewisse Geschwister die Aufgabe gegeben und diese Gabe gegeben, dass sie von dem Heiligen Geist direkt lehren und belehren, Menschen lehren konnten. Das war der Prophet. Der Apostel ist uns eh klar, das ist wie Paulus und dann eben die 12 Aposteln Jesu. Das sind die Menschen, die mit Jesus direkt verbunden wurden, die Jesus unter Jesus gelernt haben und von Jesus zum Aposteldienst eingesetzt wurden. Ihr wisst, dass damals in Apostelgeschichte 1, da waren in diesem oberen Raum viele Menschen zusammen. Und Petrus sagt, wir müssen einen auswählen, der eben die Stelle von Judas übernehmen soll. Da waren viele da, die die ganze Zeit mit Jesus dabei waren. Sie haben alles miterlebt, aber sie waren nicht von Jesus oder wurden nicht von Jesus auserwählt zu diesem Apostelamt. Und damals dann, es war noch vor Pfingsten, da hat der Petrus, und die Bibel verurteilt das nicht, wir sehen das nicht als einen Fehler an, der Petrus als einer der leitenden Aposteln hat dann das eingeführt und der Herr Jesus hat das auch so gewollt, dass der Matthias als 12. Apostel dann angenommen wurde. Das ist eine Auswahl. Das wurde vom Herrn eben identifiziert. Heute gibt es keine Apostel mehr. Die sind mit den 12 jüdischen und einen heidnischen sozusagen Apostel zu den Heiden, Paulus, die sind ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. Und deswegen steht auch in Epheserbrief, dass die Gemeinde auf der Lehre der Apostel aufgebaut ist. Die Lehre der Apostel ist abgeschlossen. Wir suchen jetzt keinen weiteren Apostel. Würde jemand in unsere Gemeinde hineinkommen und sagen, so wie Paulus, damals auf dem Weg nach Damaskus Jesus gesehen habe, das ist mir auch passiert und ich bin auch ein Apostel. Wir würden diese Person anschauen und wir würden ihnen sagen, was genau du erlebt hast, will ich auch nicht beurteilen, aber eines kann ich dir sagen, du bist kein Apostel. Wir haben das Wort Gottes, die Aposteln sind ausgestorben. Wenn du irgendwas zu sagen hast, das für uns hilfreich ist, dann wird es zu 100% mit allem, was in diesem Wort schon da ist, übereinstimmen. Was Neues dazugeben, wirst du nicht können. Warum? Weil Petrus sagte, alles, was wir brauchen zu unserem Leben, ist schon hier in seinem Wort, in der Verheißung Gottes vorhanden. Wir brauchen nichts Zusätzliches. Und wenn du behauptest das, Galater 1, wenn irgendeiner kommt und irgendwas behauptet, entgegen von dem, was im Wort Gottes steht, was Paulus schon verkündigt hat, das ist nicht vom Herrn. Lehnen wir das dann einfach ab. Wir haben das Wort. Wir müssen nicht Angst haben, fehlt uns irgendwas? Brauchen wir noch irgendeine zusätzliche Offenbarung? Nein, wir haben alles, was wir brauchen. So, du hast Apostel und Propheten. Und dann, die sind heute nicht mehr da. Wir haben die Lehre der Apostel ist abgeschlossen. Das Wort Gottes ist auch abgeschlossen. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber Evangelisten und Hirten und Lehrer, sind noch Leute in dieser Welt verloren? Ja. Brauchen wir noch Evangelisten? Ja. Gibt es gewisse Leute, die eine Gabe haben in diesem Bereich? Ja. Weißt du, ich staune immer wieder, wo ich merke, der eine kann mit einem fremden Person reden und die hören zu, die reden und sie sind offen und sie finden das ganz toll und interessant. Der nächste kann genau den gleichen Anliegen haben und will tatsächlich für Jesus Menschen erreichen. Er geht genau hin zu jemandem, der ungläubig ist und versucht mit dieser Person zu reden und der gleiche Person, was willst du von mir? Weißt du, auf einmal ist eine ganz andere Reaktion da. Das dreht sich nicht nur um diese Person. Es kann auch sein und ist oft so, dass der eine einfach diese Gabe nicht hat. Und seine Aufgabe ist in einem anderen Bereich. Natürlich will er oder will sie weiterhin Menschen von Jesus erzählen. Aber man darf ruhig sagen, die Gabe habe ich nicht so stark. Also ich möchte daran arbeiten, aber es ist eine Gabe. Genauso wie, und hier ist wichtig, merkt euch in diesem Vers, es steht da das Wort als. Als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten, aber dann steht und, steht da wieder ein als? Da ist kein als mehr da. Da ist es als Hirten und Lehrer. Dieses kleine Wort als ist grammatisch betrachtet ganz wichtig, weil jedes Mal das als kommt, zeigt man einen neuen Aufgabenbereich, eine neue Gabe. Die Gabe ist nicht Hirte und dann noch eine weitere Gabe Lehrer. Die Gabe ist ein Hirtenlehrer. Und genau das ist, was du dann in 1. Timotheus 3 auch siehst. Der Unterschied zwischen einem Diakon und einem Ältesten ist, dass der Älteste fähig zu lehren sein muss, der Diakon nicht. Ein Hirte muss auch lehren können. Er ist einer, der wie ein Hirte die Gemeinde anleitet und führt, aber im Wort Gottes lehrt und ermutigt und erbaut. So, wir haben hier aus Epheser 4 eben diese klare Wort Hirte, Poimen. Und das ist, ja, das ist wie ein jemand, du kannst wirklich das Bild von einem Hirten nehmen, der die Schafe führt und für sie sorgt, dass sie gestärkt werden, dass sie bewahrt bleiben. Aber es ist noch mehr als das. Hirtendienst ist auch Ältestendienst. Und wir sehen in 1. Titus auch dieses Wort, Älteste, Presbyteroi. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Titus 1, Vers 5 aufschlagen. Titus 1 und Vers 5. Hier steht, ich habe dich zum Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Hier ist das Wort eben nicht eben Poimen oder Hirte, sondern Älteste. Diese Älteste ist eine wörtlich gesagt und heute vor kurzem hatte ich ein Bart, aber jetzt habe ich es überhaupt nicht mehr, weil das bedeutet wörtlich, einer, der einen Bart hat. Also das heißt, jemand, der älter ist. Also das heißt aber nicht, dass es darum geht. Hast du ein Bart? Ach, du kannst jetzt Ältester sein. Das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist einfach dieses Wort, hat mit Erfahrung, hat mit einer gewissen Alter zu tun. Und das siehst du auch in 1. Timotheus 3 genauer. Aber das ist einfach ein Titel für jemanden, der, den man respektieren kann und soll, der reif ist, der Verantwortung trägt, der vorsteht. Und das Wort Älteste kommt überall sehr viel und wird am häufigsten auch für diese eben Aufseherdienst, für diesen Ältestendienst, Pastoren, Hirtenlehrerdienst verwendet. Und dann hast du auch, und jetzt sind wir bei 1. Timotheus 3, hast du den Begriff eben Aufseher. Bitte 1. Timotheus 3 und dann Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Spannend hier, oder? Weil es darum geht, jemanden begehrt das. Oft hören wir das Wort begehrt in einem negativen Kontext, Zusammenhang, oder? Ich will etwas, das eigentlich fleischlich ist. Es ist sehr wohl möglich, dass ein geistlicher Mensch, es ist von Gott auch so gewollt, dass ein Jesus-liebender geistlicher Mensch im Herrn wächst, die Gemeinde so sehr liebt und erkennt, was die Gemeinde bedeutet und wie wichtig diese Gaben sind und Aufgaben sind, dass in seinem Herzen der Herr diesen Wunsch entstehen lässt. Ich möchte nicht nur einfach konsumieren und ich möchte nicht einfach nur mitarbeiten, ich möchte in Kraft des Geistes mitgestalten. Ich möchte auch in der Verantwortung stehen. Ich möchte auch Rechenschaft dafür ablegen vor dem Herrn, wenn ich ihm so dienen darf. So glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet. Und ich möchte auch die jungen Männer in der Gemeinde heute wieder hier ermutigen. Es gibt viele Organisationen, es gibt viele Tätigkeiten in dieser Welt, die wichtig sind. Aber es gibt nichts Wichtigeres als die Gemeinde. Nichts Wichtigeres als das Leib Jesu auf Erden. Die Ortsgemeinde braucht Männer, die ein Herz haben für den Herrn Jesus, die jetzt nicht auf Gewinn ausgerichtet sind oder auf weltliche Anerkennung, sondern auf den Herrn und die ihm treu dienen wollen, sind bereit, alles andere zu vernachlässigen und jetzt nicht sündhaft vernachlässigen, aber alles andere zu zweiten Rang zu stellen und Jesus und nur Jesus zu folgen. Und es gibt nichts Schöneres als das, aber auch keine größere Herausforderung. Willst du ein herausforderndes Leben führen? Magst du was angehen, das nicht leicht ist, aber extrem gewinnbringend? Dann bete und bitte dem Herrn, dass er dich das Vorrecht gibt, als Älteste, als Aufseher, als Hirtenlehrer in einer Gemeinde einzusetzen. Du wirst vieles erleben und es wird wunderschön, aber auch sehr herausfordernd sein. Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Wir kommen später dazu, Voraussetzungen für einen Ältesten. So, derweil aber, wir haben diese drei Begriffe, Hirte, Älteste und Aufseher. Manche würden dann auch sagen, siehst du, es gibt drei verschiedene Ämter für eine Gemeinde, für eine biblische Gemeinde. Deswegen zum Beispiel die Presbyterianer, da gibt es Bischöfe, das sind die Aufseher. Und diese Bischöfe sind nicht mal in der Ortsgemeinde, sind irgendwo in einer anderen Gemeinde. Und die haben sogar Autorität über andere Gemeinden, wo kein Bischof da ist. Und der Bischof kommt und setzt den Pastor ein oder ab in einer Gemeinde und sagt, nein, das ist gut, das ist schlecht, und geht dann zurück in seine Gemeinde. Und sie behaupten, wir haben hier drei verschiedene Ämter und der Bischofamt ist einer, der über die anderen sogar steht. Ist das biblisch? Und die Antwort darauf ist, nein, wir sehen das ganz anders. Wir haben einen Grund, warum wir diese drei Begriffe als Synonyme betrachten. Warum ist das? Weil die Bibel selbst die drei Begriffe als Synonyme verwendet. Die beschreiben drei verschiedene Aspekte von diesem einen Amt. Es gibt in 1. Timotheus 3 Aufseheramt und Diakonenamt. Das sind die zwei Ämter, die in einer Gemeinde vorhanden sind, die Gott selbst eingesetzt hat. Diese Begriffe sind Synonyme. Wo finden wir das? Naja, fangen wir erstens an mit der Stelle in Apostelgeschichte 20. Da ist der Paulus unterwegs und er ruft sich die Ältesten von den verschiedenen Gemeinden in Ephesus Hauskreise da zusammen. Und wir, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte. Ich kann nicht zwei Dinge auf einmal tun. Apostelgeschichte 20 und dann wir lesen jetzt ab Vers 17. Von Milet, ist das richtig? Milet? Milet. Aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten und Gemeinde, der Gemeinde herüber, oder ja, herüberrufen. So, er ruft sie alle zusammen. Dann, wenn wir dann in Vers 28, so hier siehst du eben das Wort Ältesten. Und die kommen aus Ephesus zu ihm in Milet. Was dann aber, und wir lesen jetzt nicht alles, er warnt sie, er redet die Ältesten an und ermutigt sie. Aber schauen wir jetzt Vers 28 an. Wir haben schon gesehen, er spricht mit den Ältesten. Was sagt er dann in Vers 28? So seht, so habt nun Acht auf euch selbst. Entschuldigung. Und die ganze Herde. Aufseher, Herde? Was ist da jetzt los? Wer hat Aufsicht über eine Herde? Ein Hirte. Aha. In welcher der Heilige Geist euch zu aufsehern. Okay, das ist 1:1 das Wort in 1. Timotheus 3. Aber er spricht die Ältesten an. Ihr habt Aufseherdienst, liebe Ältesten. Und dann, der Heilige Geist hat euch zu Aufsehern gesetzt, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Wer hütet was? Wieder ein Wort, das von der eben Hirtendienst herauskommt. Die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wir sehen eigentlich genau das Gleiche, ich habe es jetzt nicht als Bild, aber ihr könnt auch 1. Petrus 5 aufschlagen und wir finden sogar von Petrus genau die gleiche Lehre, dass diese drei Ämter ein Amt eigentlich beschreiben. Diese drei Worte, meine ich, diesen einen Amt beschreiben. 1. Petrus 5 und wir lesen ab Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes. So, spricht Ältesten an und sagt, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Das ist eben Aufseherdienst. Nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Merkt ihr in dieser Stelle in Apostelgeschichte 20 eindeutig klar, alle drei Begriffe verwendet werden, um einen einzigen Aufgabe oder diese einzige Amt in der Gemeinde zu beschreiben. So, wir müssen nicht Angst haben, oh, wir haben nur einen Hirtenlehrer, wir haben keinen Aufseher oder keinen Älteste in der Gemeinde. Nein, das sind alle Begriffe. Und wir verwenden oft das Wort Pastor, weil es diesen Hirtendienst darstellt. Man kann genauso das Wort Älteste verwenden. Such dir das Wortbegriff auch aus, das du möchtest. Und es dreht sich darum, diese Aufgabe in der Gemeinde zu erfüllen. So, erstens haben wir betrachtet, unser erster Punkt heute sozusagen ist, wer sind oder welche Begriffe gibt es dafür? Jetzt Voraussetzungen. Wenn du diese Stelle in 1. Timotheus 3 liest und auch die Stelle in Titus 1, findest du, dass der Herr uns eine sehr klare und deutliche Liste gegeben hat von Voraussetzungen. Man darf nicht einfach irgendjemanden da als Gemeindeleiter einsetzen. Wir dürfen aber auch nicht meinen, dass diese Person muss irgendwie perfekt sein. Es muss nicht ein perfekter Person sein, sondern es muss ein geistlich reifer Person. Lesen wir 1 bis 7. Wir haben schon 1 gelesen in 1. Timotheus 3. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Es ist spannend, wenn wir hier diese Stelle anschauen. In Vers 2 steht in Einzahl, nun muss aber ein Aufseher. Du betrachtest dann aber in Vers 8, gleichwie sollen auch die Diakone, Mehrzahl. Einer der Gründe, warum wir glauben, es ist nicht biblisch verpflichtend, dass es Mehrzahl von Ältesten in der Gemeinde geben muss, ist, weil auch hier der Geist Gottes durch Paulus einen Unterschied macht. Er hatte ganz genau hier in Vers 3, also Kapitel 3, Vers 1 sagen können, nun müssen auch die Aufseher, hat er aber nicht getan, sondern hat in Einzahl gesagt, ein Aufseher. Aber wenn es zu Diakone kommt, spricht er in Mehrzahl, dass es mehrere geben sollte in einer Gemeinde. Und die Diakone haben nicht diese Aufgabe vorzustehen und die Aufgabe jetzt zu lehren, sondern unterstützend zu arbeiten. Das werden wir nächste Woche anschauen. So aus diesem Grund auch, da muss ich die nächste Frage stellen, was würde eine Gemeinde tun, wenn es, sage ich mal, 3, 4 Ältesten gibt und auf einmal gibt es eine Plage in der Gemeinde, 3 von 4 sterben und da steht dann nur ein Ältester mehr da. Müssen sie jetzt zusperren? Es ist nur ein Ältester da. Nein, was tun sie? Sie arbeiten als Gemeinde daran, dass die Voraussetzungen für Ältestendienst in neue, jüngere Männer tatsächlich angeeignet werden, dass sie im Herrn so sehr wachsen, dass sie so bald wie möglich dann weitere Ältesten einsetzen können. Aber im Vordergrund steht nicht, es muss ein Mehrzahl sein, im Vordergrund steht die Voraussetzung. Macht das Sinn? Die müssen diese Aufgabe gewachsen sein im Herrn. Sie müssen vom Heiligen Geist eingesetzt werden dazu. Nicht einfach, oh, wir haben nur einen, jetzt müssen wir irgendjemanden finden. Ach, der lebt, der sagt ja dazu, komm, du sollst auch jetzt Ältester sein. Und was dann daraus entsteht, stellt euch vor, ich habe so viel erlebt über die Jahre hindurch, wo Brüder auch, die sehr fleischlich waren, meinten, sie waren so klug, sie sollen alles predigen und so weiter, aber ihr eigenes Leben war nicht untadelig. Aber sie wollten vor der Gemeinde stehen und allen anderen sagen, wie sie zu leben haben. Liebe Geschwister, wir müssen aufpassen, wir müssen zulassen, dass der Geist Gottes leitet. Und ich sage schon lange, ich freue mich auf den Tag. Aber ich möchte auch, dass der Geist Gottes uns leitet, Schritt für Schritt. Und wie wir auch wissen, nächstes Mal, wenn wir die Diakone-Sache angehen, ich glaube, der nächste Schritt, das der Herr für uns als Gemeinde hat, ist gerade diese Diakonen. Frage, dass wir als Gemeinde Diakone dann auch einsetzen. So, du siehst eigentlich, du kannst die zwei Stellen vergleichen, aber Titus 1 ist sehr ähnlich. Untadliges Charakter, ein vorbildliches Leben, fähig mit gesunder Lehre zu ermahnen und ihr Lehrern zu widerlegen, ein gutes Zeugnis in der Welt zu haben. Das sind Voraussetzungen. Das sind eben auch Ziele. Liebe Männer, was denkt ihr? Als Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, kannst du dir eben diese Denkweise leisten? Ja, das sind die Pastoren. Für mich ist das kein Thema. Ein untadeliges Leben, da brauche ich nicht. Vorbildliches Leben in der Welt, muss ich nicht haben. Ich bin kein Ältester, bin kein Pastor, brauche ich nicht. Fähig, mit gesunder Lehre zu ermahnen und ihr Lehre zu widerlegen? Okay, vielleicht muss ich das nicht vor der Gemeinde tun, aber wenn ich eine Familie habe, was soll ich in der Familie tun können? Ich muss meine Kinder erziehen. Ich muss eine gewisse Fähigkeit auch hier erreichen, gutes Zeugnis in der Welt haben. Na, egal, Christus will das gar nicht von mir. merkt ihr, dass eigentlich der Unterschied zwischen einem Pastor und ein ganz normaler Bruder in der Gemeinde ist nicht, der eine ist, hat irgendein Superheld Gaben bekommen. Nein, nein, der ist einfach jemanden, der reif im Herrn ist, der weiter im Herrn entwickelt ist, der Erfahrung gesammelt hat, der auch konsequent das angewendet hat, was er gelernt hat. Aber eigentlich diese Ziele sind für uns alle gültig. Welcher Mann, der Jesus liebt, wird sagen, ich brauche kein untadeliges Charakter vor Gott. Ich werde meine 3, 4, 5 Zimmer in meinem Leben, die mir gefallen, einfach für den Herrn zusperren und der muss einfach damit zurechtkommen. Ist das Jüngerschaft? Ist das Liebe? Ist das Nachfolge? So eigentlich, auch wenn man diese Aufgabe vom Herrn nicht bekommen hat, die Charaktervoraussetzungen sollten uns alle sehr nahe liegen. Sollte uns alle wichtig sein, dass wir Christus ähnlich sind in diesem Bereich. Ich habe mal erlebt, und es ist so traurig, das geht jetzt so, so viele Jahre zurück, das ist in den Ende der, ja, bevor es den Millenniumwechsel gegeben hat, das ist 98, 97. Ich weiß, für manche von euch, das klingt wie, ja, in der Steinzeit, also damals, bevor es tatsächlich sogar so viele moderne Sachen gab, Handys und Smartphones und so weiter. Aber wir, Grace und ich, waren auf unser Reisedienst damals in den Vereinigten Staaten. Und wir kamen zu einer kleinen Gemeinde. Und in dieser Gemeinde war ein junger Mann, der einfach vollzeitig gearbeitet hat und dann den Pastor der Gemeinde in verschiedenen Aufgaben unterstützt hat. Und ja, der kam dann zu mir persönlich und hat gesagt, ich habe ein kleines Problem, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und er hat mir erzählt, dass in der Gemeinde hatten sie so wie wir haben hinten eben ein Computer, wo für unser PowerPoint und Livestream und so weiter, wir haben vorne ein Laptop, das wir auch verwenden, beide sind auch im Internet angebunden. In der Gemeinde hatten sie jetzt kein Livestream oder so, aber sie haben ein Computer gehabt, das sie für Gemeindezwecken verwendet haben, das auch im Internet angebunden war. Und dieser junge Mann hat gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich habe einfach unabsichtlich die Browserverlauf im Computer betrachtet. Und das war voll, mit verschiedenen Adressen, wo eben pornografische Seiten besucht worden sind, auf unser Gemeindecomputer. Nur, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Was sollen wir tun? Und ich habe ihm gesagt, naja, weißt du, das ist sehr ernst natürlich, weil diese Dinge stumpfen jemanden ab, das ist Sünde, das ist nicht, was der Herr möchte. Und ich würde dich vorschlagen, du kannst mit einem reiferen Herrn, rede mit dem Pastor, finde einen reiferen Herr, der auch sich mit Computer auskennt und damals, du kannst dann hineinschauen, an welchem Tag, zu welcher Zeit, wann wurden alle diese Seiten besucht? Und dann kannst du eigentlich genauer herausfinden, wer vielleicht in Frage kommen könnte, der den Computer missbraucht in der Gemeinde. Wisst ihr aber, was passiert ist, als dieser junge Mann mit dem Pastor gesprochen hat? Ihr könnt euch das vorstellen. Der Pastor hat gesagt, das ist nichts, nein, da brauchen wir nichts, du musst mir nichts machen, ist in Ordnung, ist okay. Okay. So, muss man da jetzt ein absoluter Genie sein, um zu wissen, was da los ist? Ja, liebe Geschwister, diese Dinge sind nicht nebensächliche Sachen. Ihr wisst, wie wichtig das ist, dass jemanden, der geistlich vorsteht, der, wie das alte Spruch sagt, Heiligkeit predigt, Wasser predigt, enthält euch von dieser Welt. Lebt ein heiliges Leben für den Herrn, nicht ein vollkommenes. Also ihr wisst, ihr könnt mit meinen Kindern reden, ich habe meine eigenen Schwächen, aber ich kann euch vor dem Herrn versprechen, ich gehe auf keine pornografische Internetseiten und tue da irgendwelche abartige Dinge. Weißt du, dass wenn ein Herz in diese Richtung geht und da ein Verlangen danach hat, wie soll dieser vor einer Gemeinde stehen und andere Menschen im Wort Gottes und in Heiligkeit vorwärts bringen? Das ist nicht, ja, ich bin ein Mitbetroffener, ich sitze im gleichen Boot, ich bin auch ein Sünder. Nein, das ist, ich habe Götzen in meinem Leben, die ich nicht abgeben will. Das ist keine Kleinigkeit. Die Voraussetzungen für das Hirten sind tatsächlich untadeliger Charakter, vorbildliches Leben, Fähigkeit, mit der Lehre umzugehen, ein gutes Zeugnis in der Welt. Liebe Geschwister, wir dürfen das nicht einfach auf der Seite schieben und sagen, okay, egal, wir nehmen einfach irgendeiner, weil das führt dazu, dass wir als Gemeinde tatsächlich dann den Segen Gottes versäumen. Und wie es hier auch steht, da muss man sehr aufpassen, Vers 6, kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Man muss aufpassen, dass da tatsächlich eine gewisse, sage ich mal, Länge am Bart da vorhanden ist. Ich habe keinen Bart mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, so wieder anfangen, sagst du. So, dass Erfahrung damit verbunden ist. Nicht, weil man denkt, okay, der schafft das nicht, sondern es ist einfach so, dass wenn du keine Erfahrung gesammelt hast, betrachtest du Dinge ganz anders. Jeder von uns, also wenn ich hier schaue, da sind Geschäftsleute da. Wenn ihr an eure eigene Geschäftsführung heute denkt und dann, als ihr gerade begonnen habt, was habt ihr alles dazwischen gelernt? Und ich würde vermuten, dass die Reife, die man jetzt hat in dieser Geschäftsführung, in dieser Ausübung der Arbeit, ganz andere ist, als wenn man gerade begonnen hat. Und man lernt. So, es ist wichtig, und das ist auch einer unserer Ziele, ist die Brüder der Gemeinde in der Jüngerschaft heranzubringen, Erfahrung sammeln zu lassen, aber warten, bis die Reife auch tatsächlich von der gesamten Gemeinde anerkannt wird und gesehen wird, bis dann diese wichtige Aufgabe gegeben wird, weil die Aufgaben des Hirten keine Kleinigkeit sind. Die Aufgabe ist dann eben als erstes, wir haben in Kapitel 20 in Apostelgeschichte gesehen, in Vers 29 und 30, ich lese es einfach vor, ihr könnt es euch merken, wenn ihr wollt. Räuberische Wölfe werden zu euch hineinkommen, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abzuziehen, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Das haben wir auch in unserer Gemeinde erlebt in vergangenen Jahren. Männer kommen hinein, behaupten am Anfang ganz demütig zu sein, behaupten am Anfang wirklich ein Herz für Jesus zu haben. Aber dann, was passiert mit der Zeit? Es dreht sich eigentlich darum, Leute in meiner Gefolgschaft abzuziehen. Ach, hast im hinteren Zimmern, weißt du, sagen, hinter den Rücken der Gemeindeleitung oder in abgelegenen Orten, weißt du was, ich habe Mühe, was den Pastor angeht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Und dann fängt es an. Das in Frage zu stellen, das in Frage zu stellen, das in Frage zu stellen. Und ist es ein Problem, wenn man Fragen hat? Nein. Nur wo geht man hin mit diesen Fragen? Spricht man sich ab als Schafe hinter den Rücken des Hirten? Oder geht man zum Hirten hin und sagt, du bist Unterhirte, unser guter Hirte ist Jesus, wir verstehen nicht, wie du uns führst. Ich verstehe das nicht. Das ist, wie man das angeht. Oder du gehst als erstes zu der Leitung hin. Und liebe Geschwister, wenn das passiert und der Unterhirte keine biblische Antwort geben kann und er ist demütig, dann wird er auch seine Richtung überlegen. Wenn er das nicht tut, dann muss man andere Schritte unternehmen. Versteht ihr, was ich meine? Aber es fängt nicht an, dass man eine Koalition bildet und dann als zwei Drittel der Gemeinde den Pastor damit konfrontiert. Oder die Pastorin. Ist das geistlich? Nein, das ist eigentlich genau, was der Feind tun will. Er will Spaltungen verursachen. Er will dieses Wir gegen denen eben bauen. Oder wir sind die eine Gruppe, hier ist die andere Gruppe. Statt eigentlich sind wir eine Gruppe, wir haben einen guten Hirten, wir haben ein oder mehrere Unterhirten. Gemeinsam folgen wir Jesus nach. Räuberische Wölfe werden hineinkommen. Und die Aufgabe des Pastors oder des Ältesten ist auch tatsächlich, die Gemeinde vor diesen Gefahr zu beschützen und wachen darüber. Noch dazu auch natürlich ernähren und lehren. Die Bibel kennt keinen Ältesten, die nicht lehren können. Eben Epheser 4,11 haben wir gesehen, Hirtenlehrer, 1. Timotheus 3, Vers 2, fähig zu lernen. 1. Timotheus 5, Vers 17 spricht es auch von den Ältesten, die vorstehen und im Wort arbeiten. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Das müssten wir alle verstehen. Meistens reduzieren wir die Aufgabe eines Pastors auf diese eine Aufgabe. Du bist da, um zu lehren. Nicht unbedingt auch, um zu schützen und um auf Wache zu halten. Und vielleicht auch nicht mal, um zu führen und vorzustehen. Das ist auch aber, was hier in 1. Timotheus steht. In 1. Timotheus 5, wenn ihr das aufschlagen wollt, Vers 17 wieder. Hier steht dann auch, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Vorstehen, das ist tatsächlich führen, leiten, nicht herrschen. Das ist was anderes. Nicht herrschen, anleiten. Genau wie wir für nächste Woche. Ich habe gestern mit den Männern unsere Tagesordnung angeschaut. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen. Ich habe diese Dinge vorgeschlagen und ich habe auch nachgefragt. Habt ihr andere Bereiche? Seht ihr was anderes, das ich nicht sehe? Ich habe jetzt nicht, und das habe ich auch nicht nächste Woche bei unserer Gemeindestunde vor, dass ich da stehe und sage, okay, das ist, was wir alles tun. Jetzt reiht ihr euch hinter mir. Wir machen geschlossene Marschiergruppe oder Kolonne, wie heißt das? Und alle müssen machen, was ich sage. Ich herrsche nicht. Ich versuche aber zu leiten. Das sehe ich, das erkenne ich. Ich habe hier ein Anliegen. Seht ihr das auch so? Können wir das gemeinsam machen? Und da würde ich auch sagen, man muss sehr aufpassen, weil es gibt manche Leute, die glauben, ihre Aufgabe ist immer, wenn was vorgeschlagen wird, dagegen zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Diese Idee ist nicht biblisch. Das habe ich im Elternverein so oft erlebt. Also irgendwas wird vorgeschlagen, oh ja, aber es ist ein toller Vorschlag. Und der jetzt auf einmal da sitzt und große Probleme damit hat, der hat keine einzige Sekunde darüber nachgedacht, bis zu diesem Moment. Aber da hat was da, und oh nein, das sehe ich ganz anders. Und weißt du, das ist einfach fleischlich. So, wenn man jetzt eine Frage hat, auch hier diese Woche, vielleicht hast du ein Anliegen. Rede mit mir diese Woche. Sag du, können wir vielleicht das besprechen? Können wir vielleicht das angehen? Tu alles dafür, dass in dieser Gemeindestunde, die wir nächste Woche haben, die gleiche Harmonie herrscht, wie wir es bis jetzt immer erlebt haben. Weil das unser Ziel ist, harmonisch, gemeinsam, unser guter Hirte zu folgen. Und der Unterhirte ist, seine Aufgabe ist einfach, diese Harmonie und diese Richtung zu stärken und zu helfen, die der Herr angegeben hat. Okay, so er muss und darf lehren und auch führen und vorstehen. Apostel 20 sagt auch eben, Aufseher gesetzt hat und hüten, dass man die Gemeinde Gottes hüten soll, bewahren soll. Da muss man auch eine gewisse Möglichkeit haben zu führen und vorzustehen. Oder die Stelle in 1. Petrus 2, hütet die Herde. Und dann, hier ist spannend, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Du sagst, wieso sagt Petrus das? Weil er die Herzen von Menschen, auch von reifen Menschen kennt. Glaubst du, dass es immer einfach für einen Ältesten, für einen Pastor, Aufsicht zu üben, Themen anzusprechen mit Leuten, Dinge, die man sieht, anzugehen? Glaubst du, dass der Pastor immer Bock hat? Und die Antwort ist, ja, wenn er perfekt wäre, schon. Aber er ist nicht perfekt. Deswegen wird auch ermahnt. Tu das nicht, weil man gezwungen wird, sondern verstehe, was für ein Vorrecht das ist. Auch du, lieber Pastor, Ältester, sei nicht fleischlich. Sei nicht fleischlich, sondern geistlich. Geh die Sachen an. Vertraue dem Herrn. Und dann natürlich Hebräer 13, unser letzter, Sorgen und Pflegen. Schlag bitte Hebräer 13, Vers 17 auf. Hebräer 13 und Vers 17. Hier haben wir eine Stelle, die wir genau betrachten wollen. Im nächsten Punkt, wenn wir die Hingabe des Hirtendienstes also betrachten, schauen wir das genauer an. Aber hier einfach, gehorcht eure Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für die Aufseher. Was steht da? Für uns, für die Gemeinde, für euch. Sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Der Unterhirte legt beim Oberhirte, beim guten Hirten Rechenschaft ab. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine große Verantwortung. Wofür wird der Pastor Rechenschaft ablegen, wofür, so wie die ganze Gemeinde eigentlich, was die Gemeinde ist? Du hast jetzt nicht vegetarisch gepredigt, Stan. Schlimm, schlimm, die armen Tiere. Nein, das ist nicht biblisch. Wird der Pastor eben zur Rechenschaft gezogen, weil er jede kleine persönliche Detail in jedem Familien da seinen Willen da hineingestopft hat und sagt, das musst du so und wie so Mikromanagement macht, in allen Bereichen sagt, ich weiß, was ihr braucht. Ich bin eigentlich der Diktator deines Lebens. Ist das, was man will? Nein, das ist dann herrschen, oder? Nicht herrschend, sondern ein Vorbild sein. Wofür gibt er Rechenschaft? Legt er Rechenschaft ab? Weil er diese Aufgabe hat, vorbildlich zu sein, das Wort Gottes auch zu lehren und richtig zu teilen, aber dann auch, liebe Geschwister, vorbildlich und konsequent diese Sorge zu tragen, für die Seelen zu wachen, nicht wegzuschauen. Nicht wegzuschauen, vom Geist geleitet hinschauen und dann wie ein liebender Hirte die Schafe korrigieren, ermutigen, ermahnen oder ansprechen. Und du wirst dann merken, wer versteht und wer ein Herz hat und versteht, ich bin ein Schaf, Jesus ist der gute Hirte, und dann kommt ein Unterhirte, vielleicht ist nicht mal ich, vielleicht ist der Christoph Rutgers, und er kommt und predigt bei uns und er spricht etwas direkt an und du sitzt da und du hörst ihm und sagst, Mann, der hat mein Tagebuch gelesen, aber der kommt aus Deutschland, wie hat er das geschafft? Weißt du, das geht ja nicht. Und der Geist Gottes durch den Unterhirte spricht dich an, was tust du? Was ist gut für dich? Nein! Wer ist dieser Mann? Oder? Ich habe jetzt das versucht. Seht ihr das? Das finde ich so schön. Hier vorne eigentlich, das soll ein Bild von Jesus sein. Ich glaube, Jesus schaut nicht so aus, aber die Schafe, die gehen einfach nach. Ich folge Jesus nach. Und du siehst irgendwo, ja, da ist der Schäferhund. Genau, ich glaube, das ist der Aufseher. Oder? Weißt du, ich weiß nicht was genau, aber folgen wir gemeinsam den Hirten nach. Und da haben wir diese Idee. Weißt du, es gibt sogar im Deutsch abwertend die du Schaf. Kennt ihr das? So, was bist du, Schaf? So abwertend. Aber eigentlich ist das ein Ehrenwort für uns Christen, wenn der Hirte der Herr Jesus ist. Ja, ich bin ein Jünger Jesu. Ich bin ein Nachfolger. Wir wollen eher das. Das ist, was wir sind, oder? Ja. Weißt du was? Ich zeig, was ich kann. Ich bin ein richtiger, starker, ja, Ziegenbock. Und wenn ich irgendwas erlebe, ich folge nicht einfach nach, sondern ich zeig meine Hörner. Aber, liebe Geschwister, magst du in so einer Welt ständig leben? Quält dir das? Gefällt es dir, wenn du in der Arbeit gehst und dein Chef mit dir so umgeht? Sagt, meine Aufgabe ist für dich, Kopfschmerzen zu bereiten. Oder die Lehrer. Weißt du, was meine Lebensberufung ist? Den Stoff so schwer zu machen, dass du aufgeben willst. Das ist nicht, was der Herr will. In der Gemeinde ist auch nicht so. Wir folgen Jesus nach. Wir wollen gemeinsam sagen, weißt du, es ist nichts Schöneres, als in Harmonie, mit Freude, im Schulterschluss unserem Herrn Jesus gemeinsam nachzufolgen. Und der Herr hat gewisse Gaben gegeben, damit wir das auch besser tun können. Und wenn ich merke, oh, jetzt kommt's, jetzt möchte ich mit meinen Hörnern wirklich auf den anderen stoßen und ich bin bereit. Also das Erste, was du tun sollst, ist sagen, warte mal, was bin ich? Wer bin ich? So, es gibt eine Art und Weise, wie man eben die unterschiedliche Denkweisen und so angeht. Aber wenn mein Ziel und mein Denken ist, ich werde mich jetzt behaupten, ich werde jetzt zeigen, wer der Stärkere ist, ich werde jetzt zeigen, wer Recht hat, statt, hey, lass uns alle miteinander Jesus folgen. Lass uns gemeinsam in seinem Wort forschen. Lass uns sicher sein, dass wir ihn folgen und nicht irgendwelche menschlichen Gedanken. Und du arbeitest aus Liebe heraus, 1. Korinther 13, wenn wir Liebe in unserem Mittelpunkt haben, dann wird das dazu führen, dass wir auch Harmonie haben und Probleme uns nicht voneinander wegführen, sondern zueinander führen. Und da schließen wir heute auch mit dieser wichtigen Aufgabe oder Hingabe des Hirten ab. Und liebe Geschwister, ich merke und sehe immer wieder meine eigenen Schwächen und ich danke euch, dass ihr für mich betet, weil die Hingabe, die ich vor dem Herrn haben möchte, ich auch habe Baustellen in meinem Leben. Niemand ist angekommen, aber unser Ziel ist eben nicht zu sein wie ein Mietling, sondern so zu sein wie der Hirte selbst. Der Oberhirte verlangt von einem Unterhirten, dass er sein Vorbild folgt. Ein Mietling, laut Johannes 10, sucht seinen eigenen Vorteile. Er will sofortige Erfolge haben und denkt nicht an die Wünsche und Ziele seines Herrn. Sobald Opfer von ihm verlangt wird oder Gefahr vorkommt, dann verschwindet er. Das ist der Mietling, der hütet die Schafe, aber dann kommt ein Wolf. Und wo ist der Mietling? Aus dem Staub. Er ist weg. Ein Wolf ist da. Was? Ich soll die Schafe hüten? Nö, das ist ein Wolf. Ich gegen Wolf? Nein. Ich bin weg. Da merkst du, da ist ein Problem vorhanden. Aber da braucht man auch Mut. Und das kriegt man auch nur vom Herrn. 2. Timotheus 3, Vers 2, Vers 3 sagt, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und Kapitel 4, Vers 5, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Je länger man im Dienst steht, Du wirst alles, dir wird alles vorgeworfen. Du bist zu breit auf einer Seite. Und was glaubt ihr, kommt dann darauf als nächstes? Du bist zu eng. So, bin ich zu breit oder bin ich zu eng? Naja, hängt ganz davon ab, wer mich anspricht. Versteht ihr, was ich meine? Woran soll dann ein Hirte, ein Pastor, eine Gemeinde sich orientieren? An die Zeitgeist, was in der Zeit jetzt als breit oder als eng betrachtet wird? Oder sollen wir gemeinsam im Wort schauen und sagen, was und wie andere Leute uns betrachten, was sie uns vorwerfen, ist gar nicht mal im Mittelpunkt. Was im Mittelpunkt steht, ist, aus dem Wort Gottes sind wir überzeugt, dass dieser Weg den Herrn ehrt. Dass wir nicht auf eine gesetzliche, unbiblische Ebene fahren, aber auch nicht auf eine gesetzlose, geh deinen eigenen Weg, die Gnade erlaubt dir Sünde, Richtung zu fahren. Beides ist falsch. Sondern Liebe für den Herrn und Bereitschaft, ihn nachzufolgen. Die Widrigkeiten des Hirtendienst kommen oft in Form von Kritik und Angriffe vor. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich Christen nennen, die glauben, dass ihre Gemeinde geistliche Aufgabe ist, Gemeindekritiker. Also, ich habe eine geistliche Gabe, Gemeindekritiker heißt das. Und diese Gabe findest du aber in vielen Gemeinden, aber nicht im Wort Gottes. Und da müssen wir alle aufpassen. Wenn wir Kritiker sind, glauben wir immer, besser zu können. Und ich habe ein perfektes Beispiel auch dafür, weil wir haben als Familie einige dieser WM-Spiele gemeinsam betrachtet, auch vor allem als der Lukas wieder da war, aber vorher auch. Unser James mag Fußball auch. Und Grace und ich saßen auch da und wir haben unser Spaß gehabt, weil es gab immer wieder Situationen, wo der Ball direkt vor dem Tor war. Und da war sogar ein Spieler. Und ich habe zum Beispiel Grace gesagt, ja, schau das an, Grace, das hättest du da reingeschafft. Das hättest du unbedingt geschafft. Was ist mit diesen Spielern los? Das Mal ist direkt da. Oder da ist einer, der schießt den Ball, der ist vielleicht was 20, 30 Meter weg. Er schießt den Ball, boom, über die Latte drüber. Und Grace sagt, boah, das hätte ich besser machen können. Was ist da los? Kann ich mal unten im Ziel, Tor das Ding reinschießen? Weißt du, und wir haben gelacht. Wir haben so viel darüber gelacht, dass es den armen James ein bisschen genervt hat. Weil er weiß natürlich, wie schwer das Ganze ist. Kritiker glauben immer, alles besser zu können, bis sie dann tatsächlich dort am Spielfeld stehen. Und unter diesem Druck stehen und dann handeln müssen. Ich traue meiner Frau sehr viel zu, aber ich glaube nicht, dass sie besser spielen könnte als manche dieser Profifußballspieler. Ich hab irgendwie diese Idee, dass das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, passieren wird. Wir müssen mit Kritik aufpassen. Es ist nicht eben immer hilfreich und fördernd. Der Herr will, dass wir tatsächlich diese Dinge vor ihm tun. Gehen wir jetzt dann auch, das haben wir schon betrachtet, aber zum Schluss die Verantwortung der Gemeinde. Und das wird jetzt nicht aber schwierig sein, aber schauen wir erst zum Schluss Hebräer 13, Vers 17 ein bisschen genauer an. Okay, hier kommen ganz starke Worte vor, aber man muss aufpassen, wie man diese Worte versteht. Vers 17 sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seele als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Wir haben das schon, dieses Wachen betrachtet, aber jetzt gehorchen und eben fügen, fügt euch. Das Wort hier für gehorchen ist ein besonderes Wort. Es ist eigentlich, wenn man das Wort in seine zwei Teile zerlegt, heißt, lasst euch überzeugen. Wenn du von etwas überzeugt bist, dann folgst du das, dann tust du das, oder? Das hat dann auf dein Leben Auswirkungen. Du bist überzeugt. Wenn du nicht überzeugt bist, hat das auch Auswirkungen. Ah, bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wo ich das machen soll. Hier steht, was hier in Schlachter mit gehorcht übersetzt wird, das Wort, lasst euch überzeugen. Was ist die Aufgabe des Hirtenlehrers? Das Wort Gottes zu lehren. Und die Geschwister dann auch davon zu überzeugen, folge Jesus ganz und gar nach. Lass nicht diese ganze Ausreden zu, die dann Fleisch und die Welt da hinein flüstern. Und wenn du merkst, was mir gelehrt wird, ist nicht persönliche Meinung, sondern Wort Gottes, was ist das Beste für dich und für mich? Dass wir uns fügen. Dieses Wort bedeutet auch unterordnen. Wen aber? Den Pastor? Der Lehrer? Nein, weil er bringt nicht seine Ideen, wenn er biblisch predigt. Er bringt nicht seine persönliche Meinung, wenn er biblisch predigt. Er sagt, was im Wort steht und er begründet das im Wort. Ich habe euch auch heute den Grund gegeben, warum wir als Gemeinde sagen, das sind nicht drei verschiedene Ämter, es ist nur ein Amt. Wir haben das aus dem Wort heraus belegt. Und da, wenn das Wort diese Wörter als Synonyme verwendet, wer sind wir, um zu sagen, das sind keine Synonyme? Wir folgen, was im Wort steht. Lassen wir uns überzeugen vom Wort, das treu gelehrt wird. Aber eine Idee ist dann eben, ich will nicht nur tun, was der da sagt. Ich will kein Schaf sein. Ich glaube, die Idee, dass wir, wo wir weg sein müssen, ist, wen folge ich nach? Ich mag es gar nicht, wenn man sagt, das ist, ich gehe zur Sterns Gemeinde. Ah! Weißt du, das ist so wie, bitte nicht, nein. Wenn das meine Gemeinde ist, sollen wir zusperren. Ich habe nichts zu bieten. Tatsächlich. Ich hoffe, ihr versteht das. Alle sagen, ja. Nein, schon. Versteht, ich habe nichts zu bieten, okay? Ich bin, egal wie reif oder was, ich als Person, ich bin nicht der Grund, warum es diese Gemeinde gibt. Ich habe nichts geschafft. Das hat der Herr zusammengebaut. Wer lange in der Gemeinde ist, weiß, wie wir auf und ab und auf und ab, wer weiß, was auf uns zukommt. Wenn der Herr was tun will, dann tut er das. Es ist nicht meine Gemeinde. Wem gehört die Gemeinde? Jesus. Und das ist unser Ziel. Und so, wenn wir aus dem Wort klare Worte hören, wir folgen nicht dem Pastor nach. Es ist nicht mal seine Aufgabe, es ist nicht mal seine Lehre. Wir folgen Jesus gemeinsam nach, weil er alles ist. Und wir wollen wirklich eine Freude daran haben, Jesus gemeinsam wie eine kleine Herde nachzufolgen. Ich freue mich, ein Schaf zu sein. Es ist eine große, große Sache. So, hier heißt eben, lass dich überzeugen. Es ist nicht das Wort, das in anderen Stellen verwendet wird für einfach normaler Gehorsam. Und fügt euch, das ist ganz normal. Und wir schließen eben heute mit diesem Fazit wieder ab. Liebe Geschwister, biblische Elternschaft leitet die Gemeinde zur biblischen Jüngerschaft und zur Hingabe im Werk des Dienstes des Herrn. Warum hat der Herr diese Gaben gegeben? Weil er die Gemeinde, seine Gemeinde, stärken und helfen und unterstützen will, damit es uns gut gehen darf in seiner Kraft und seiner Gnade durch sein Wort. Und das ist ein Vorrecht. Das ist eine Stärke. Die Redewendung, die Schafe von den Böcken scheiden oder trennen. Wenn man solche Lehren in der Bibel anschaut, dann merkt man auch, wo ist tatsächlicher biblischer Demut vorhanden? Kann ich mit biblischer Leitung, biblischer Autorität umgehen? Ist das für mich sogar eine Freude? Oder glaube ich, ich bin der Ziegenbock und ich werde mit der Leitung oder mit den anderen Männern meine Hörner testen? Das ist meine Aufgabe. Na, das ist nicht biblisch. Reden, sprechen, kommunizieren, Fragen stellen, biblisch beantworten und dann uns dem Wort Gottes unterordnen. Das ist wo Freude, das ist wo tatsächlich auch große Kraft in einer Gemeinde herkommt. Preis dem Herrn für seine Gnade. So, wie oft ist es passiert, dass Menschen, die behaupten, Jesus zu kennen, in einer Gemeinde sind, so lange bis in dieser Gemeinde etwas biblisch verkündigt wird oder biblisch gelehrt wird, das sie nicht hören wollen. Und wir sind leider in der Situation heute, wo man sagt, okay, dann gehe ich zu einer anderen Gemeinde. Die Lehre war gesund, die Lehre war biblisch, aber man hat es nicht gewollt. Und was tut man? Ich suche mir eine Gemeinde aus, wo ich bekomme, was ich will. Ist das gut für einen Christ? Nein. Ist auch nicht gut für die Gemeinde. Oder wenn sie weggehen, ist vielleicht gut, wenn sie jetzt nicht umkehren. Aber was möchte der Herr vielmehr? Der Herr will vielmehr, dass Wachstum entsteht. Dass man die eigenen Ideen, die eigenen Praktiken oder Überzeugungen wirklich biblisch hinterfragt und sagt, okay, ich stehe nicht in dieser Verantwortung zu lehren, aber ich möchte in meinem Herzen die diese Verantwortung haben, doch belehren. Wenn jemand nachgeben sollte, vom Herrn her, wer ist derjenige, der nachgeben sollte? Ja. Und dieser Demut wird der Herr segnen. Und noch einmal, das dreht sich um gesunde Lehre. Wir reden hier nicht von, irgendeiner steht auf und behauptet, Jesus ist nicht Gott. Oder dass der Heilige Geist muss euch erfüllen und ihr müsst jetzt im Boden herumwälzen, um irgendwelche geistliche Kräfte darzustellen. Also das ist alles menschlich und falsch. Wenn jemand sowas und ähnliche Dinge verkündigt, ist er kein treuer Hirte. Da muss man auch handeln. Aber nicht mit einem Egoismus, sondern in Demut. Okay, liebe Geschwister, wir wollen jetzt beten. Denkt darüber nach, wie treu der Herr ist und wie schön es ist auch. Und ich habe auch Ältesten und Pastoren, die mich unterstützen, wo ich hingehe und um Rechenschaft und bei denen Rechenschaft ablege und nachfrage. Ich sehe das so, seht ihr das auch so? Habe ich irgendwas anders übersehen? Korrigiere mich, zeige mir. Also ihr kennt Christoph Rüttgers, ihr kennt Frank Krause, ihr kennt die Geschwister in Deutschland auch, die wir enge Gemeinschaft genießen mit den Brüdern.